Ich möchte über mein Lieblingsthema sprechen heute. Bitte erlaubt es mir, ein paar Notizen zu diesem Thema, die ich mir gemacht habe. Hier sind wir schon. Könnte mir jemand von euch eine Bhagavad Gita in deutscher Sprache nach vorne reichen, bitte? Aufgeschlagen am besten im vierten Kapitel, Text 10. Jetzt möchte ich eine ganz kurze Frage stellen. Ich werde in deutscher Sprache sprechen und weiß, dass wir oft englisch sprechende Gäste haben. Und für die wollen wir eine Übersetzung arrangieren. Also ich werde ganz kurz in Englisch sprechen. Could I please have a quick show of hands, who of you only speaks English and not German? Please raise your hands. This is many, several of you. Who can translate Daya Gauranga Prabhu from German to English? We will look for the translator for you, and then we will have a translation. I always speak on Sundays in the German language because it's a Sunday feast where mostly also new guests arrive, and I think we should take care of them. But when we show the slides, it's the picture, it's the language of pictures, and then you will be able to understand. Ja? Mark ist Übersetzer. Mark, du bringst doch CDs raus. Ich würde es vorschlagen, dass wir es... Daya Gauranga, can we do it like this, that he sits on the threshold of this and then goes and speaks into this? So for all of you who speak English, we have made a perfect arrangement for you. Please sit in your own English-speaking room, just there. And Mark will just have a loud organ. Mark, du kannst dann richtig laut in den Raum hinein übersetzen, dass das Glas springt vor Ekstase. Ja. Also du musst dich da auf die Schwelle, in den Schwellenbereich. Wow, this is really many English speaking guests. Wie bitte? Ja, die. Daya Gauranga. Oh, Daya Gauranga, should you maybe be there at the entrance and organize if any newcomers to the lecture come, then you can tell them English oder Deutsch and sit them accordingly. Or Sitarani will do? Yes, Sitarani, you are our managing force in this temple. Okay. Wir singen noch kurz. Dhamma kunya bihadi. Jaya Radha Madhava Punya Vihari. Nopi Dana Vallabha Giri Varadhani. Gopidana Vallava Givadadade Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Chari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gaura Nithai, Jai Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jai Gaura Nithai.
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
So, Hare Krishna. Ich möchte heute gerne über die zwei Bedürfnisse eines Menschen sprechen, die, wenn sie erfüllt werden, keine anderen Bedürfnisse mehr übrig lassen. Das ist mein Thema. Natürlich möchte ich darüber sprechen, wie diese Bedürfnisse auf spirituelle Art und Weise zufrieden gestellt werden können, sodass wir wunschlos glücklich werden können. Ich möchte anfangen mit einem Zitat aus der Yajnavalkya Samhita. Die Yajnavalkya Samhita, das muss ich vorerst erklären, ist ein altes vedisches Schriftwerk, was in Form eines Frage- und Antworten-Dialoges zustande gekommen ist. Es gibt dort Fragen von Maitreya, einer Asketin, die im Wald lebt, an ihren gelehrten Ehemann, den Yajnavalkya. Ich möchte euch ein bisschen, bevor wir zum Thema gehen, den Hintergrund erzählen. Yajnavalkya war einst ein großer König geworden, der über unglaublichen Einfluss verfügte. Also man sagte, dass er einige Königreiche vereint hatte und sie dann zusammen regierte. Und Am Ende seiner langen Amtszeit versammelte er seine beiden Frauen Maitri und Kadjayani um sich und eröffnete ihnen sein Entschluss. Er wollte nämlich das Königreich aufgeben. Er sagte: Meine lieben Frauen, wir haben lange zusammengelebt, wir haben versucht, die Grenzen des Genusses auszudehnen und auszuschöpfen. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht zufrieden geworden bin. So habe ich mich entschlossen, all dem zu entsagen, was mir ein Königsleben beschert, und in den Wald zu gehen als Walderemit. Meine Frauen waren zunächst einmal geschockt und dann reagierten sie auf zweierlei Weise. Kadjayani, die Königin, sagte, gut, dann werde ich in deiner Abwesenheit dafür sorgen, dass das, was du errichtet hast, weiter beibehalten wird. Aber Maitri sagte: Mein lieber Mann, ich werde dir in den Wald folgen. Wenn du nämlich nicht zufrieden geworden bist durch all das, was ein Königreich dir bieten kann, wie soll ich denn mit den Resten, den Überbleibseln zufrieden sein können? Und so sagte sie zu ihrem Mann: Nimm mich mit. Und so ging also Yajnavalkya zusammen mit Maitri in den Wald und Kadjayani blieb im Königreich zurück. Nun, im Wald suchten sie eine schöne Gegend auf, an einem See waren sie, und dann fragte dort Maitri ihren Ehemann stellte ihm Fragen, und die Antworten auf diese Fragen bilden die Yajnavalkya Sanghita. So, eines dieser Fragen, auf die ich heute zu sprechen kommen möchte, war: Mein geliebter Mann, O Yajnavalkya, was sind die beiden Bedürfnisse im Menschen, die, wenn sie erfüllt werden, keine Bedürfnisse mehr übrig lassen? Yajnavalkya ging in die Konzentration, in die Kontemplation, und nach einiger Zeit tauchte er vom Boden seiner Seele auf mit einem kostbaren Juwel, nämlich der Antwort auf diese Frage. Und die Antwort war einfach: Der Mensch will lieben und geliebt werden. Maitri, wenn diese beiden Bedürfnisse erfüllt sind, der Mensch lieben kann, das heißt seine Liebe geben kann, und Liebe empfangen kann, Liebe bekommt, dann ist er wirklich zufrieden und hat keine anderen Bedürfnisse mehr. Die anderen Bedürfnisse werden nach und nach dann erfüllt. Ich hatte in Mumbai eine Vorlesung zu halten, und als ich auf dem Weg zur Vorlesung war und ich hatte mir so ein paar Gedanken zurechtgelegt, geriet ich in einen typischen Mumbai-Verkehrsstau. Und in diesem Verkehrsstau konnte ich dann merken, wie recht Yajnavalkya mit seiner Antwort hatte. Und zwar bewegte sich also dieser Stau, der durch eine Ampel entstanden war, immer so um 50 Meter voran. Und ich sah, als ich so im Auto war, 50 Meter von mir entfernt, ein Bettler. Dieser Bettler war total glücklich, anders als die Mumbai-Bettler, die ziemlich ausgezehrt sind und ziemlich verzweifelt, weil sie so wenig kriegen. Dieser Bettler war so glücklich und er hatte eine Ausstrahlung, dass ich dachte, ich wüsste zu gerne, was die Quelle seines Glücks ist. Ich sah aber seine Quelle nicht. Die sah ich erst, als ich beim nächsten Mal 50 Meter voranfuhr und gerade am Anhalten war. Der Bettler war nicht am Betteln in dieser Zeit. Da hatte sich, als der Verkehr anfing, sich weiter zu bewegen, auf den Bürgersteig begeben und war in ein kleines Zelt gegangen. Ein kleines Bettlerzelt, so aus. War nicht mal ein Zelt, das waren so zwei, drei Stöcke mit so, wie sagt man da, das Burlap, also so Sackleinen. Kennt ihr das? Sacklein, so aus von Säcken. Da hatte der so einen Verschlag gebildet. Und da war eine Frau, die genauso glücklich aussah. Und in ihrem Schoß war ein kleines Kind, was also schlief, aber glücklich schlief, so schien es mir. Und der Bettler war da mit seiner kleinen Familie, war gerade ein stolzer Vater geworden, und war da mit seiner Frau, und sie sprachen miteinander, und man merkte, es war eine Beziehung, wo Liebe gegeben wurde und Liebe empfangen wurde. Der Bettler kam dann wieder als unser Wagen und damit der ganze Verkehr, also als der Verkehr und unser Wagen zum Stoppen kam, auf uns zu und klopfte an die Tür, ans Fenster mit der glückseligen Lächeln. Und ich kurbelte das Fenster auf und fragte ihn, ich gab ihm so ein bisschen Prasadam, also geheiligte Speise nach draußen, und er begrüßte mich mit einem freudigen Hare Krishna. Ich sagte, I have a quick question. Warum bist du so glücklich? Und der Bettler sagte zu mir, Yakya Valkya Samhita, der Mensch ist glücklich, wenn er Liebe geben kann und geliebt wird. Ich sagte, richtig, du hast recht. Und dann fuhr der Wagen wieder an und ich ließ den glücklichen Bettlern, der dann auf dem Bürgersteig wieder war, zurück und fuhr zum Tempel mit einer neuen Geschichte in meinem Geschichtenrepertoire. Ich möchte heute, dass ihr euch ein bisschen Gedanken darüber macht, über dieses Thema, und möchte euch ein bisschen darüber etwas präsentieren. Im Srimad Bhagavatam, das ist ein Werk, wo die großen Devotis Krishnas und deren Leben und deren Weisheiten beleuchtet werden, gibt es ein Gebet von einer Königin, Königin Kunti, die darum betet, dass dieser Fluss der Liebe, der in jedem Herzen drin ist und vielleicht zum Stillstand gekommen ist, ne, wieder in Gang gesetzt wird. Tief in unserem Herzen gibt es einen Fluss, ein Fluss dieser Liebe, der will ein Ziel erreichen, nämlich ein liebenswertes Objekt oder eine Person. Diese Liebe will das finden und dann zufriedengestellt werden. Und zwar, dass man Liebe geben kann und Liebe empfinden kann, dass da auch was zurückkommt sozusagen. Und manchmal, besonders im materiellen Leben, kommt dieser Fluss zum Stillstand, erfriert, so wie ein Fluss im Winter erfriert und dann schließlich zur Erstarrung kommt. Königin Kunti betet in diesem tollen Gebet darum, dass dieser Fluss aufs Neue ins Fließen kommt. Sie sagt, Tvayi me nanya vishaya matir madu pateratim udvahatat adagange vogam udanvati. Sie bittet Krishna in diesem Gebet, dass Krishna eingreift und ihren erstarrten Fluss der Liebe wieder in Fluss, ins Fließen bringt, indem Krishna das Objekt ihrer Liebe und ihrer Liebesbedürftigkeit wird. Sie möchte also einen Fluss der Liebe auf Krishna richten und betet. O Lord of Madhu, o Herr der Süße eigentlich, genauso wie der Ganges für immer dem Meer entgegenfließt und dabei alle Hindernisse beiseite schiebt, so möchte ich, dass die Anziehung in meinem Herzen fortwährend zu dir fließt, ohne auf irgendjemand anderes abgelenkt zu werden. Königin Kunti betet also darum, dass dieser ursprüngliche ekstatische Liebesfluss, der im Herzen von uns allen unterirdisch, könnte man sagen, so gegenwärtig ist, dass dieser ursprüngliche Liebesfluss auf Gott gerichtet wird, auf Krishna gerichtet wird, in einer ekstatischen Liebesbeziehung. Das ist, was sie wünscht. Und sie wünscht sich dabei zwei Dinge. Dass alle Hindernisse auf dem Wege durch die Kraft dieses Liebesflusses beiseite geschoben wird und dass dieser Fluss nicht abgelenkt oder abgezweigt wird. Diejenigen von uns, die einmal hoch im Gebirge, im Himalaya-Hochgebirge waren, können sehr viel mit diesem Bild anfangen. Dort fließt die Ganga nämlich aus einem Eismund heraus. Gomukh nennt man das, den Mund einer Kuh, der aus Eis besteht, ja, fließt heraus in ein enges Flusstal hinein und stürzt sich dann die Flussschnellen herunter. Aber irgendwie und irgendwann gibt es, weil der Himalaya atmet und schwitzt und sich bewegt, wie ein Mensch, könnte man sagen, Steinmassen und auch Felsbrocken, die in die Ganga hereingefallen sind. Und die Ganga aber, das fällt wirklich auf dort oben, die kommt und nimmt ihre starken Flussarme, könnte man sagen, und stößt diese Felsbrocken, die zum Teil eine Größe haben wie dieser Raum, beiseite. Für sie gibt es keine Hindernisse, die sie nicht überwinden kann. Hare Krishna. Königin Kunti bittet, dass der Fluss, der in ihrem Herzen ist, freigelegt werden möge und wirklich mit großer Kraft, im Sanskrit sagt man Tivrena, mit großer Kraft alle Hindernisse, die so im weltlichen Leben auftauchen, beiseite schieben und dass dieser Fluss auch nicht abgezweigt, abgegraben wird und an Kraft verliert, weil er woanders drauf gerichtet ist. Ursprünglich ist dieser Fluss der Liebe, die, ich will mal sagen, eine Art von Energie, so könntet ihr sagen, die tief im Herzen fließt und die sich von unserer Anlage her ganz und gar dem großen Ozean nähert, nämlich Krishna oder Gott. Kripa Sindhu, man vergleicht Krishna oft in der Dichtung mit einem Ozean, Kripa Sindhu, Sindhu heißt Ozean, oder Daya Sindhu, oder Purusha Sindhu, oder, nicht so. So, fließt also ursprünglich bei jedem Lebewesen, oder bei allem, was lebt, könnt ihr sogar sagen, dieser Fluss auf Krishna. Aber, wenn wir in diese verdichtete Materie hineinkommen, diese verdichtete Energie, die nicht diese Liebesshakti hat, dann wird plötzlich diesem Fluss ein Damm entgegengesetzt. Ein Damm, der im Herzen entsteht, eine Blockade. Der Fluss jedoch ist so stark, dass er wie bei diesem Bild weiterfließt und dann irgendwann mal an den Seiten des Dammes überfließt. Und das ist, was wir in der Welt als Liebe kennen. Diese Überflüsse, dieses Überfließen des Wassers. Wenn diese Liebe auf zum Beispiel einen attraktiven Partner fließt, dann wird diese Liebe zu Lust, zu sexueller Lust. wenn diese Liebe oder Anziehung, diese Energie sich auf Geld richtet, wird dieser, ich will mal sagen, dieser Überfluss oder dieses Überfließen, so ist es eigentlich besser, dieses an der Seite Überfließen zu Gier. Wenn aber dieser Fluss der göttlichen Liebe an der Seite überfließt und sich zum Beispiel auf ein Kind richtet, dann wird es zu mütterlicher und väterlicher Liebe, je nachdem. Wenn dieser Fluss beim Überfließen auf einen Hilfsbedürftigen gerichtet wird, wird es zu etwas sehr Edlem. Mitgefühl, Mitleid, nicht? Ja, und so weiter. Aber ganz gleich, wie dieser Fluss an der Seite überfließt, er hat nicht mehr die gleiche Kraft, er hat nicht die gleiche Energie, die gleiche Power, wenn ihr so wollt, und ist deswegen nur, ist deswegen kaum mit dem göttlichen Fluss der Liebe zu vergleichen. Es ist so ein bisschen, es ist Menschenliebe, Geldliebe, die Liebe an Hilfsbedürftige und so weiter geworden, aber ist nicht mehr die gleiche Power. Wodurch kommt es nun, dass dieser ursprüngliche Fluss, diese ursprüngliche Energie im Herzen eines jeden von uns eingedämmt wird? Was genau ist der Damm? Krishna spricht hierüber in der Bhagavad Gita, und einer von euch hat mir da das gegeben. Es sind drei Dinge, die diesen ursprünglichen Fluss eindämmen, stoppen, festhalten. Lager, Anhaftung an die Materie. Durch Anhaftung wirst du völlig unfrei. Hare Krishna. Bhaya, Angst. Wir haben Angst, uns Krishna hinzugeben. Wir haben Angst vom spirituellen Leben. Wir haben Angst von diesem sich überlassen. Ja, ganz viel Angst ist da. Es heißt, materielles Leben beruht eigentlich auf Angst, aus der Trennung herauszugehen, aus der Trennung von Gott herauszugehen. Wir halten fest in dieser Trennung aus Angst. Und Krodha. Krodha in der wörtlichen Übersetzung ist Zorn, aber man kann es auch übersetzen als eine Rebellion gegenüber Krishna. So, wenn diese drei Dinge weggehen, dann kommt der Fluss wieder ins Fließen. Wenn Anhaftung, Angst und Rebellion weggehen, dann fließt der Fluss wieder. Krishna spricht darüber so, ich will euch das gerne in Sanskrit vorlesen, weil wir so viele Sanskrit-Experten hier haben. Vitaraga baya krodha manmayamang upashrita bahavo jnana tapasa putamat bhavamagata. Wollen wir vielleicht ganz kurz das Fenster noch öffnen, weil einige von unseren Gästen wie erschlagen in ihren Stühlen sitzen. Als hätte plötzlich der große Bruder Schlaf ein Frontalattacke an sie gemacht. Nur kurz, nicht, dass die Gäste frisch werden. Hier ist die Übersetzung für euch. Befreit von Anhaftung, befreit von Angst, befreit von Zorn, haben viele Menschen in der Vergangenheit transzendentale Liebe zu mir, Krishna, erlangt. Diese Menschen, die befreit wurden von Anhaftung, Angst und Zorn, wurden völlig in Gedanken an mich versunken. Sie haben völlig bei mir Zuflucht gesucht und sie wurden durch Wissen über mich geläutert. So erlangten sie alle transzendentale Liebe zu mir. Prabhupada, mein spiritueller Meister, erläutert und sagte, es fällt einem Menschen, der sehr an materiellen Dingen haftet, sehr schwer, das Wesen der höchsten absoluten Wahrheit zu verstehen. Die Menschen, die total anhaften und die kleben am Materialismus, für die ist es fast unmöglich, Gott zu verstehen. Das ist antithetisch, oder wie sagt man, entgegengesetzt. ist ein sehr schöner Text. Also wer das lesen möchte und wer vor allen Dingen die eigenen Blockaden lösen will und die eigene Beklemmnis und das eigene Verklemmtsein, Hare Krishna, lösen will, der sollte vielleicht mal in dem Text nach Antworten suchen. Das ist viertes Kapitel, Text 9 aus der Gita. So, wenn diese Blockaden und diese Anhaftung entfernt sind, dann kann die Liebe wieder anfangen zu fließen in uns. Da kann diese Energie, diese ursprüngliche spirituelle Power wieder losgehen. Wisst ihr, wie man Affen fängt? Ganz einfach. Mit seiner eigenen Anhaftung. Man tut in einen festgeketteten Kürbis eine geröstete Banane hinein. Und schiebt die durch eine Öffnung, die ungefähr so groß ist. Sie könnte auch ein bisschen kleiner sein, aber auf keinen Fall größer als so. Dann dünstet die Banane und der Affe, boah, geröstete Banane, meine einzige Schwäche, kommt dann an, sieht erst mal diesen Kürbis, aber durch sein Riechorgan versteht er sehr schnell, dass da sein Lieblingsgericht innen drin ist. Dann nimmt er seine Hand, rollt die so zu, also macht die so zusammen und geht durch dieses Loch hindurch in den Kürbis hinein und greift sich die Banane und will sie gerade rausziehen und essen, als er merkt, mein Gott, das ist zu eng geworden plötzlich. Er kriegt seine Hand also nicht mehr raus, die ja inzwischen, dadurch, dass sie zur Faust geworden ist, durch das Festklammern zur Faust geworden ist, nicht mehr durch das Loch hindurch passt. Und fängt an zu ziehen und zieht, aber kann sie nicht lösen, bis der Jäger kommt, den Affen gefangen nimmt und in den Münchner Zoo exportiert. Für uns wäre die Lösung auf die Problematik des Affens einfach. Wir würden sagen, loslassen, loslassen, lass die Banane los, dann bist du frei. Aber das kann nicht in das Denken des Affens hineinpassen, dieses Wort oder diese Vorstellung. Und so traurig wie es ist, dieses eine Wort passt in das begriffliche Denken von den meisten von uns auch nicht rein. Wir haften fest an Dingen, die nicht förderlich sind für unsere spirituelle Entwicklung, die uns am Weiterkommen hindern, die uns eigentlich eindämmen und unfrei machen. Wir wissen irgendwie, wenn ich das lassen könnte, aber wir können es nicht lassen, was uns da hindert, weil es uns an spiritueller Kraft, an innerer Kraft mangelt. Diese spirituelle Kraft und innere Kraft ist das Ergebnis von zwei Dingen. Und weil wir diese zwei Dinge noch nicht richtig ausüben, haben wir nicht die Kraft zum Loslassen. Kraft zum Loslassen an Dingen, die uns hindern, kommt durch spirituelle Praxis, indem wir den Übungsweg, auf dem wir sind, sehr ernst und gewissenhaft ausführen und einen spirituellen Wohlgeschmack machen von Nektar, will ich jetzt mal sagen. Und also einer nicht materiellen Freude, einer spirituellen Freude, dann können wir die materiellen Dinge gehen lassen. Und diese Kraft zum Loslassen kommt auch in guter Gemeinschaft. Eine gute Gemeinschaft von Menschen, die auf dem spirituellen Übungsweg schon weiter fortgeschritten sind und die schon etwas verspüren und bei denen wir sehen können, dass sie nicht, sagen wir mal, dezimiert sind oder runtergeschraubt worden sind durch ihren materiellen Verzicht, sondern blühen und nach spiritueller Frische duften. Hare Krishna. Was können wir tun, obwohl vielleicht diese spirituelle Kraft in uns noch schläft und noch nicht richtig fließt, um die in Fluss zu kriegen? Ich möchte über zwei Dinge sprechen, und zwar in Form einer Geschichte. Diejenigen, die meine Vorlesung schon in der letzten Zeit gehört haben, werden diese Geschichte wahrscheinlich zum zweiten Mal hören. Aber ich bin ja hier in München ein Unbekannter, deswegen glaube ich, dass ihr dass sie neu ist. Es ist nämlich sehr machtvoll. Wir können diese Liebe zu Krishna in Gang bringen, indem wir sie auf etwas richten, was Krishna nahe ist. Für die meisten von uns, die noch von der materiellen Energie bedeckt sind, ist es so, dass Krishna oder Gott, sagen wir mal, etwas ist, was vielleicht sehr fern noch ist, was aber nahe an uns ist, sind die Menschen, die wir als Devotees bezeichnen, die Hingegebenen, die Krishna-Ergebenen, nicht? Seine Devotees, seine Geweihten, könnte man sagen. Es ist eine altbekannte Weisheit, dass es gut ist, erstmal sich mit dem zu beschäftigen, was man sehen kann, bevor man sich mit dem beschäftigt, was man noch nicht sieht. Oder ist es gut, das lernen zu lieben, was wir sehen können, bevor wir versuchen, das zu lieben, was wir noch nicht oder jetzt noch nicht lieben können. Es ist gut, mit den Devotees Krishnas in einen spirituellen Austausch zu treten. Und wenn wir das tun, wenn wir das richtig tun, merken wir plötzlich, wie im Herzen etwas geschieht. Da wird eine Atmosphäre gezeugt. Und wir merken in dieser Atmosphäre, dass bei uns im Herzen etwas in Gang kommt. Deswegen suchen wir ja Tempel auf. Wir suchen die Tempel auf, weil wir dort Krishna auf dem Altar sehen können. Wir suchen aber auch den Tempel deswegen auf, weil wir dort die Menschen treffen können, die Krishna nahestehen, die Krishna dienen und die durch ihr Singen und durch ihr Dasein eine so schöne Atmosphäre machen. Ich selber war jetzt für längere Zeit nicht mehr in München im Tempel und muss wirklich sagen, seitdem ich hier wieder bin, ich bin letzte Woche hier angekommen, ich glaube am Dienstagabend, habe ich gemerkt, wie schön die Atmosphäre hier geworden ist, wie spirituell. Und ich habe wirklich gesehen, das liegt an den Devotees, an den Leuten, die hier leben und die eine ganz und gar spirituelle Ausrichtung in ihrem Leben haben. Und das spürt man, wenn man reinkommt in diese an und für sich bescheidenen Räume. Nicht? Man spürt, da ist etwas da, was einen innerlich berührt und innerlich dazu bringt, dass etwas ins Fließen kommt. Ich möchte euch über diese erste Geschichte erzählen. Ich muss hier ganz kurz etwas tun, was ihr auf keinen Fall sehen dürft. Okay. Also. Eines Tages hörte der Pförtner des bekannten Waldaschrams ein Klopfen an der Tür. Dieser Ashram oder dieses klösterähnliche Anlage war vor vielleicht 10 Jahren von einem Swami in der Wildnis errichtet worden. Und zwar in einer richtigen Wildnis. Da gab es Tiger und Banditen und in dem Waldashram, in dem Kloster, gab es einen ganz schönen Tempel, wo ganz schöne Dedis von Radha und Krishna waren. Ungefähr ein bisschen größer als diese Dedis von Radha und Syamasunda. Die hießen Radha Govinda. So, der Pförtner machte die Tür auf und da sah er ein ihm bekanntes Gesicht. Ein Bauer war gekommen und sagte, Bruder Pförtner, ich wollte dir eigentlich heute meinen Dank zeigen. Du machst immer für mich das Tor auf, sodass ich Radha und Govinda im Tempel sehen kann. Ich möchte dir diese Mango geben. Ups, da war nämlich kein Preisschild dran an dieser Mango. Ich möchte dir diese Mango geben. Es ist die beste Mango von meinem Baum. Bitte, als Zeichen meines Dankes. Der Pförtner nahm die Mango dankend entgegen. Dachte sie, also dass ich einem Menschen wichtig bin? Ich bin doch nur ein Pförtner. Bedankte sich bei dem Bauern. Und als der Bauer weitergegangen war, dachte sich der Pförtner, also ich brauche in dem Sinne keine Mango zu essen. Aber ich möchte meinen Dank Swamiji zeigen. Denn Swamiji kam schließlich hier in diese Waldeinsamkeit, wo die Tiger und Banditen sonst nur leben, und hat diesen Kloster, dieses Waldkloster, diesen Ashram gemacht. So ging er also zu Swamiji und sagte mit so ein bisschen Sentimentalität in der Stimme, also Swamiji, Radha Mohan, bitte, ich bin dir so dankbar, du hast mir ein neues Leben gegeben. Ich bin jetzt Pförtner in diesem Ashram. Ich wollte dir als Zeichen dieser Dankbarkeit diese Mango geben. Und als er diese Mango gab an den Swami, merkte er, dass bei ihm etwas im Herzen geschah, was er eigentlich nicht so kannte. Swamiji nahm den an, war sehr gerührt und dachte, also ich bin anscheinend auch den Leuten hier wichtig. Also danke, sagte er. Aber als der Pförtner weitergegangen war, dachte er, ich freue mich über die Zuneigung und die Dankbarkeit, aber oh, die Mango könnte ich eigentlich dem kranken Brahmachari geben, der schon seit einem Monat da niederlegt. Und so ging er zu dem kranken Brahmachari und sagte, du bist mir so wichtig, ich möchte dir als Zeichen meiner Freude, dass du hier in unserem Ashram bist, diese Mango geben. Der Brahmachari war total gerührt. Er dachte, ich liege doch nur da und schwitze und gehe auf Klo. Ich bin doch überhaupt nicht dem Ashram hier wichtig. Aber er war gerührt, nahm die Mango entgegen. Und diese Geschichte ist sehr, sehr lang. Ich muss die hier verkürzen. Sie ging an diesem Tag durch genau 50 Hände. Und wer immer diese Mango bekam oder in Kontakt mit dieser Mango kam, spürte in seinem Herzen etwas Besonderes. Und zwar ging plötzlich da etwas los im Herzen, besonders wenn er die Mango dann weitergab. So war das, ne? Ja. So. Am Abend dieses Tages kam also die 51. Person. Das war so ein Anfänger, der gerade mal 3 Tage in dem Ashram lebte, zu dem Pförtner und sagte, ich wollte mich eigentlich ganz herzlich mal bedanken, dass du mir schließlich als erster diesen Ashram eröffnet hast. Du hast die Pforte aufgemacht und ich wollte dir gerne diese Mango geben. Der Pförtner bedankte sich und dann sagte er sich, hallo, ich kenne diese Mango. Das ist genau die Mango, die ich heute Morgen von dem Bauern bekam und die ich eigentlich Swamiji geben wollte. Was hat er mit dieser Mango gemacht? So ist der Pförtner also mit der Mango, die hielt er so, war also nicht sichtbar, zum Swamiji und sagte, ich habe dir heute Morgen eine Mango gegeben. Ja, sagte Radha Mohan Swami, ich war so dankbar, dass du das anerkennen konntest, was ich getan habe. Also ich war eigentlich nur ein Instrument von Krishna, aber der Pförtner sagte, Swamiji, wenn ich dich unterbrechen darf, ich spüre nämlich, dass ich wenig Zeit habe heute. Wie hat die Mango geschmeckt? Swamiji lächelte und sagte, also ich habe sie ehrlich gesagt nicht gegessen, ich habe sie dem kranken Brahmachari weitergeschenkt. Ich dachte, der braucht ein bisschen Vitamin C. Danke, sagte der Pförtner, ging zum kranken Brahmachari, dem ging es übrigens schon viel besser. Fragte, du hast du heute eine Mango gekriegt von Swamiji? Ja, habe ich. Und die habe ich gleich an dem Bruder Koch gegeben, der immer Haferschleim-Süppchen für mich kocht. Und dabei, als ich die so weggab, also das hat mich total aufgestellt. Ich wurde total, also mir geht's schon viel besser. Der Kreislauf geht hier und ich, also, danke, sagte der Pförtner und ging zu Bruder Koch und von da zu diesen insgesamt, also 51 weniger 2 Personen, 49 Personen hin und verfolgte den Kreislauf der Liebe, der da entstanden war. Und er sah, dass in den Augen der Ashram-Bewohner eine andere Energie, eine andere Kraft war. Die waren nicht mehr so routinemäßig drauf, die waren nicht mehr so vertrocknet, wie es manchmal in Klöstern und Tempeln vorkommen soll, sondern waren sehr belebt. Dann nahm er schließlich die Mango, ging zu sich in den Altar und schnitt die Mango auf, opferte sie, denn jetzt dachte er, jetzt stimmt es für mich, jetzt kann ich essen. So, als er gerade die Mango vom Altar runternahm, um sie zu verspeisen, hörte er ein Klopfen. Swamiji war an der Tür und hinter Swamiji standen diese 51 anderen Ashram-Bewohner. Swamiji sagte, ich habe gehört, hier gibt es eine Mango. Und so nahm der Pförtner die Mango. Jetzt kommt es. Also ich erzähle die Wahrheit. Es hat sich wirklich zugetragen, so wie ich es erzähle. Kein einziges Wort ist eine Übertreibung. Vielleicht eine leichte Übertreibung, aber nicht eine schwere Übertreibung. Er ging dann nach draußen, schnitt die Mango auf, der Pförtner, sagte, alle hinsetzen, es gibt Mango. Und als er von dieser Mango dieses Stückchen verteilte, merkte er, also ich sage die reine Wahrheit, dass irgendwie die Mango sich vergrößerte oder erweitert hatte, jedenfalls war für jeden genug da. Hare Krishna. Das ist meine Geschichte, die sich genauso zugetragen hatte. So, das ist, was wir machen müssen oder machen können, um bei uns den Fluss, der eingedämmt ist und der sich ursprünglich auf Krishna richtet oder dieser Energiefluss, dieses Energieband zwischen Lebewesen und Gott darstellt, wieder in Fluss zu bringen. Wir, statt zu versuchen, ganz weit zu gehen in unserer Liebe zu Gott. Ich sage das jetzt mal so, das ist nicht so richtig, dass Krishna ganz weit von uns entfernt ist. Er ist näher als der eigene Kehlkopf. Aber viele Menschen haben das Gefühl, noch sehr getrennt von Gott zu sein. Sei dem das, wenn die das so führen, sollen sie das so führen. Fangt an mit den Geweihten Krishnas, die ihr sehen könnt, die ihr spüren könnt, die euch ein Feedback geben könnt, denen ihr dienen könnt und die euren Dienst für euch sichtbar entgegennehmen. Und so wird der Fluss vom Damm befreit werden und wieder fließen. Man sollte jedoch bei dieser spirituellen Übung den Fluss der Liebe wieder in Gang zu bringen, nicht Krishna vergessen. Eine kleine Sekunde. Besonders können wir diesen Fluss zu Krishna in Gang bringen, wenn wir die Form Krishnas approachen, also uns der Form Krishnas nähern, in der sich Krishna uns am meisten genähert hat. Und das ist sein Name Avatar, die Form seines heiligen Namens. Ihr wisst, in der spirituellen Philosophie ist es so, dass wir von einer absoluten Wahrheit sprechen, in der die Dualität des materiellen Daseins aufgehoben ist. Hier ist ja ein richtiger, klaffender Unterschied zwischen dem Namen und der Substanz. Wenn ich jetzt zum Beispiel durstig bin und sage Wasser, 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 werde ich nicht mein Durst löschen können. Ich muss, wenn ich Wasser haben will, etwas anderes tun, als nur Wasser zu sagen, weil zwischen Wasser und Wasser ist ein Riesenunterschied. Ich muss meine eingerostete Thermoskanne nehmen und muss das Wasser in das Glas gießen und dann muss ich prüfen, ob es zu heiß ist. Es geht. Und trinken. Ich war nebenbei etwas durstig, deswegen habe ich das hier gerade inszeniert. Zwischen dem Namen in der materiellen Welt und der Substanz oder dem Träger des Namens, auch einer Person, ist ein klaffender Unterschied, ist nicht das Gleiche. In der absoluten Welt, der nicht-dualen Welt, ist dieser Unterschied aufgehoben. Der Name ist der Benannte oder das Benannte. Es ist identisch. So Krishna ist sehr, sehr nahe gekommen in dieser Welt, zu uns in dieser Welt, durch seinen Namen. Und wenn wir es lernen, diesen Namen zu chanten und mit Liebe zu chanten, nicht einfach nur so routinemäßig, sondern mit Aufmerksamkeit und Konzentration zu chanten, werden wir hier eine Connection, eine Verbindung herstellen, eine göttliche Verbindung, innerhalb derer wir von Kraft erfüllt werden und vor allen Dingen spüren, wie dieser Fluss wieder ins Rollen kommt. Es mag sein, dass manche von uns für die Mantra-Meditation oder die Meditation über den Namen eine gewisse Kanabeda-Sangskara-Zeremonie durchführen müssen. Männer in Indien machen das, was Prahlad Nrisimha tut und auch sein Sohn. Die machen sich ein Loch ins Ohr, um dort ein Ohrring. Namakarana. Wie bitte?
Namakarana.
Ein Namakarana, yes. Um dort ein Ohrring hinzutun. Dieser Ohrring hat nicht nur dekorative Zwecke. Er tut für den Energiefluss sorgen. Ihr wisst, das Ohr ist ein wichtiger Ort für Akupunktur und Akupressur, weil da viele Energiekanäle sind. Und wenn hier so ein Loch reinkommt und so ein goldener oder Diamant sogar reinkommt, dann ist das irgendwie super gut für den Energiefluss. So soll es sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das habe ich gehört. So, was man tun muss, ich glaube, einer unserer Gäste hat Goldringe in den Ohren, habe ich heute, glaube ich, kurz gesehen. Sehr dekorativ und sehr gut platziert. Was man tun muss, wenn man einmal so ein Loch gebohrt hat, man muss sehen, dass das Loch nicht wieder zuwächst. So ist es auch beim Chanten des Hare Krishna Mantras. Am Anfang mag es sein, dass wir ein gewisses Loch bohren müssen. Wir müssen durchkommen durch diese materielle Bedeckung, die uns bedeckt, die uns daran hindert, einen Geschmack zu kriegen. Aber wenn wir das schaffen, dann und dieses Loch dann aufrecht halten oder offen halten, dann werden wir Krishna in einer sehr, sehr nahen Form erleben und unser Fluss, der Fluss der Liebe, wird wieder zum Fließen kommen. So, das ist, was ich euch gerne heute erzählen wollte. Ich ging aus von der Yajnavalkya Sanhita, wo die Frage beantwortet wird, was die beiden Bedürfnisse eines Menschen sind, die, wenn sie erfüllt werden, keine anderen Bedürfnisse mehr übrig lassen. Und die Antwort auf diese Frage war etwas sehr Schönes. Die beiden Grundbedürfnisse sind zu lieben und geliebt zu werden. Der Bettler, der lebte da im Verkehrschaos von Bombay, aber war völlig happy, glücklich, gesund, frisch. Und hat sich nicht von Zug gestürzt, wie der Millionär von der Heidelberger Zementfirma da. Ja, so. Dieser Fluss, dieser ursprüngliche Fluss der Liebe ist etwas Göttliches und ist ursprünglich gemeint, auf Krishna gerichtet zu sein, auf Gott gerichtet zu sein. Und wir können ihn wieder freisetzen, indem wir seinen Devotees dienen, Devotee-Seva machen und Krishna dienen in der Form, in der er am ehesten sichtbar ist oder auftritt, wo er uns am nächsten ist, nämlich seinem heiligen Namen. Das sind die Punkte, die ich heute versucht habe zu präsentieren. Ich hoffe, euch ein bisschen Gedanken Stoff gegeben zu haben. Und wenn ihr alles vergesst von der Vorlesung, denkt an die Mango. Dann habt ihr es Und vergesst nicht, eure Mango zu geben. Vielleicht schon morgen, vielleicht schon heute. Das wirkt in jedem Fall. Gut. Dann bin ich sehr froh, dass ich euch heute treffen könnte. Ich möchte jetzt eine Pause vorschlagen von 5 Minuten. Das werden 5 deutsche 5 Minuten sein. Die sind aber auch nicht mehr so richtig, also nicht länger. Und dann werden wir anfangen, die Dias zu zeigen von der letzten Pilgerreise. Das sind sehr, sehr schöne Aufnahmen und sehr schöne Themen, die da drin vorkommen. Ihr könnt in der Zeit ein bisschen für euch sorgen. Vielleicht die Badezimmer aufsuchen oder was immer. Aber in 5 Minuten fangen wir hier ziemlich pünktlich an. Hare Krishna. Wer schon the slide thing? I was thinking maybe here in the corner.
Yes, two windows.
Yeah, and then people from everywhere, from the small room can see. Good. Would you please put it up now?
Yeah.
Siam Bihari, kannst du Gorahari bitte organisieren?
Ich wollte dich nur kurz fragen, dass wir haben so gucken, wie es der Kunja mitgebracht hat. Kunja Bihari. Ob du die verteilen?
Ja.
Also für dich natürlich auch. Nach dem Vortrag oder?
Hare Krishna.